Kreißsaalklänge,
der Hebammen-Podcast aus dem Martin-Luther-Krankenhaus.
Mit Hebamme Caroline
und Hebamme Hanna.
Hallo, heute heißen wir euch willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts und wir freuen uns total natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, heute reden wir über das Thema Kaiserschnitt. Denn nämlich ein Drittel aller Geburten in Deutschland sind per Kaiserschnitt ungefähr. Und daher finden wir es wichtig, dass wir uns jetzt auch mal um dieses Thema kümmern.
Ja, genau. Ich würde mit einer meiner Lieblingssachen einsteigen. Nein, ich finde das immer sehr interessant, auch so ein bisschen geschichtlich mal zu gucken, was ist da eigentlich passiert, wo kommt das her, beziehungsweise wie hat sich vielleicht auch der Kaiserschnitt, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich häufiger das Wort Sektio verwenden, weil das so in unserem Sprachgebrauch eben häufiger vorkommt. Aber wie dieser Begriff entstanden ist, dazu erzähle ich auch gleich noch was. Aber wir drehen eine kurze Runde durch die Geschichte.
Hannas Lieblingsteil.
Ja, mein Lieblingsteil. Gucken, wo die Sektio ihren Anfang hatte. Und zwar schon relativ früh, also die Anfänge findet man schon so in der menschlichen Frühgeschichte, aber auch viel in der Mythologie. Und es ist ein bisschen schwierig, da so ganz verlässliche Aussagen zuzutreffen, glaube ich, weil einfach viel auch nicht dokumentiert wurde. Aber so wichtige, kleinere Eckdaten und Ereignisse hat man dann schon festhalten oder auch finden können. Und es gibt tatsächlich ein Buch eines römischen Historikers von circa 77 nach Christus, also echt krass lang her, wo zwei Männer eben berichten, dass sie aus den Leiben ihrer Mütter herausgeschnitten wurden. Das klingt jetzt irgendwie ganz schön makaber. Ja, aber
klingt hier einiges sehr makaber in diesem Teil, finde ich.
Aber es gehört irgendwie so mit dazu. Und da steht dann eben das Wort, und jetzt entschuldigt bitte meine Lateinkenntnisse, ich hatte Spanisch in der Schule und auch davon weiß ich nicht mehr so viel.
Das wüsste ich gar nicht, dass du Spanisch
Aber Caesones oder so, wie auch immer man das ausspricht auf Latein, bedeutet sozusagen die Herausgeschnittenen. Und dann kann man sich vorstellen, woher dieses Wort erstmal kam, beziehungsweise dass das einfach so wortwörtlich übersetzt wurde. Und man hat in der Antike dann auch schon einige Schnittentbindungen tatsächlich aber eher an toten Frauen durchgeführt, um auch die Kinder dann bestatten zu können. Das waren so die groben Anfänge. Und vielleicht hat die eine oder andere sich auch schon mal gefragt, gibt es da nicht eine Verbindung zu Julius Cäsar? Weil irgendwie Sectio Caesare oder wie auch immer man dieses Wort auf Latein richtig ausspricht, hört sich ja irgendwie ähnlich an. Und darüber stolpert man auch immer wieder und dass es da viele Assoziationen zu gibt. Aber es ist eher unwahrscheinlich, weil man dann belegen konnte, dass seine Mutter über seine Geburt hinaus noch länger gelebt hat. Und das wäre zu der damaligen Zeit echt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen. Weil das damals einfach noch eine sehr tödliche Operation war. Gott sei Dank heute nicht mehr, aber da gehen wir auch noch drauf ein. Im 6. Jahrhundert nach Christus gab es dann eben einen Erlass, dass Kinder eben immer auch, wenn eine Frau schwanger verstorben ist, eben auf die Welt gebracht werden sollten, um sie eben zu bestatten. Das hatte ich eben schon gesagt. Und im 16. Jahrhundert gab es dann sozusagen die Einführung und Begründung der Sektio an der lebenden Frau. Also so da zum ersten Mal. Und da gab es aber auch noch einige Theoretiker. Ich glaube, Mediziner waren damals eher auch Theoretiker, die aus heutiger Sicht merkwürdige Auffassungen vertreten haben, die sich leider auch sehr, sehr viele Jahrhunderte, 300 Jahre ungefähr hielten, weswegen die Sektio dann einfach in dieser Zeit immer noch eine sehr riskante Operation war. Und diese Theoretiker prägten dann auch den Begriff Sektion Oh Gott, jetzt musst du mir helfen. Kannst du das aussprechen?
Caesarea?
Caesarienne. Er war Franzose, ich.
Ach so, ich war jetzt.
Ja. Sektion auf Caesarienne oder so. Bitte, verbessert mich alle in den Kommentaren. Wenn man das so ins Lateinische übersetzt, dann kommt man bei Sektio Caesare oder Caesarea raus. Und das ist so ein bisschen doppelt gemoppelt, weil Sektio schon Schnitt bedeutet und Schnitt und herausgeschnittenen. Also es ist so ein bisschen so ein doppelt gemoppelter Begriff. Aber
So wisst ihr auch, wieso wir Sektio sagen.
Wieso wir Sektio sagen, da kommt das nämlich her. Und dann tatsächlich 1679 kam auch dieser Begriff Kaiserschnitt im Deutschen so aus. Und ja, da vermutet man so mehrere, also da hat man mehrere Vermutungen, warum der Kaiser dann eben da so in den Wortstamm Einzug hielt, aber wahrscheinlich von dem lateinischen Wort, was kaiserlich dann eben bedeutet. Und ja, ein großer Meilenstein war 1610, da hat man nämlich die erste Sektion an einer lebenden Frau durchgeführt, die auch dafür relativ lange noch überlebt hat, einige Tage nach der Geburt. Genau.
Für damalige Verhältnisse
echt lang. Und genau, dann hat man sich lange nicht mehr damit beschäftigt und im 19. Jahrhundert das dann nochmal versucht. Da gab es so einen kleinen Aufschwung und 1846 in Boston mit einem Anästhesisten gemeinsam hat man dann die erste Sektio erfolgreich durchgeführt. Also ich finde es echt erstaunlich, wie viel dann auch, also wenn man daran denkt, wie viel bis heute so passiert ist, ja. Das war echt eine krass steile Entwicklung, sage ich mal so.
Definitiv. Ja, und jetzt haben wir einen großen zeitlichen Sprung vor uns, nämlich befinden wir uns jetzt wieder in der Gegenwart oder vor allen Dingen 2023, um jetzt mal ganz genau zu sein. Wir wollen jetzt ein paar Zahlen erläutern, beziehungsweise einfach mal kurz sagen, die wir natürlich wahnsinnig spannend finden.
Ich wollte gerade sagen, wir haben oft so einen kleinen Zahleneinschub.
Genau, aber ja, jetzt haue ich mal raus. Genau, 32,6% aller Geburten waren 2023 in Deutschland Kaiserschnitte.
Ja.
Und also wir hatten ja schon so gesagt, ein Drittel genau, aber das ist nochmal die genauere Prozentzahl. Und ja, es gibt große Unterschiede, nämlich einmal im Bundesländervergleich, aber auch auf europäischer Ebene. So waren in der Türkei beispielsweise 60 von 100 Geburten Kaiserschnitte und in Island 15 von 100 Geburten.
Ja, und das finde ich auch ganz interessant, sich das so anzuschauen, genau. Wie sich das so von Land zu Land entwickelt, beziehungsweise wie da so die einzelnen, wie die Statistiken dort so aussehen und welche Gründe das jetzt genau hat, kann ich gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie die Geburtshilfe in anderen Ländern so abläuft. Aber ich finde es schon interessant, dass es da eben so große Unterschiede gibt. Aber wie du auch schon gesagt hast, auch in Deutschland und innerhalb der Bundesländer und Berlin ist
relativ gut dabei.
Also
genau,
eher
ich
im unteren.
So untere, also auf jeden Fall unteres Drittel, wenn nicht sogar dritt, viert, fünft, letzter Bundesland. Ganz schlecht, kann man ja auch mal sagen, fragen sich auch viele. Oder was heißt ganz schlecht? Aber das Saarland, die haben die höchste Sektorate. Genau.
Ja. Und auch interessant fand ich zu schauen, dass in Deutschland 1991, also auch noch nicht so lange her, tatsächlich die Sektorate noch bei 15,3% lag. Also echt fast um die Hälfte nochmal reduziert zu dem, was wir heute an Kaiserschnitten haben. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele verschiedene Gründe für. Die WHO hatte tatsächlich auch mal empfohlen, die aktuelle Sektorate wieder ein bisschen zu drücken.
Ja.
Das wurde aber auch revidiert, weil auch viele Fachleute eben gesagt haben, dass in der heutigen Zeit einfach immer mehr Risikoschwangerschaften auch bestehen, also auch viel mehr Gebärende mit Erkrankungen, die dann eben zu Risikoschwangerschaften gezählt werden. Genau, das sind die individuellen Erkrankungen.
Ja, die Frauen werden halt auch immer älter.
Ja, das ist auch,
Künstliche Befruchtung, also muss man ja einfach auch sagen, das spielt da schon alles mit rein oder auch, dass sich die Gesellschaft einfach insgesamt verändert hat, die Bedürfnisse von Frauen anders sind, ne, jetzt vielleicht auch mehr als früher.
Absolut.
Was ja auch gut ist, ne, die Selbstbestimmung der Frau, die gilt es zu befürworten oder das ist noch untertrieben, das ist das Oberste, was wir haben und es ist auch richtig, dass die Frau sozusagen ein Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper hat und eben auch in Erwägung ziehen kann, dass für sie vielleicht keine vaginale Geburt in Frage kommt. Das ist natürlich jetzt ein riesen Thema, was wir hier anschneiden, aber natürlich hängt das trotzdem auch damit zusammen, ne, dass für die Frauen, die sich einfach für den Kaiserschnitt aus welchen Gründen auch immer entscheiden, dass die da auch mit reinziehen und so und das früher halt einfach nicht so
genau,
war.
Genau, und das war so gesehen keine Option, sich einfach aus ja nicht medizinischen Gründen, sage ich jetzt einfach mal so, für einen Kaiserschnitt zu entscheiden, ja. Weil wenn, und dafür habe ich so ein bisschen diese kleine geschichtliche Einordnung gemacht, die sicherlich nicht alle interessant fanden, aber wenn man sich anschaut, wo das Ganze so herkommt, dann und was das einfach für eine wahnsinnig riskante Operation ganz, ganz lange war und dass es lange gedauert hat, bis man das sicher durchführen konnte, ja, kann man schon verstehen, warum eben diese Dissektionsraten so niedrig waren. Und wirklich Gott sei Dank und danke an das Antibiotikum und die modernen OP-Techniken, ja, ist der Kaiserschnitt echt eine wahnsinnig sichere Operation geworden.
Und auch eine, ja, sehr häufig durchgeführte und Operation.
Genau, sonst würden wir die in Deutschland und in anderen Ländern auch nicht so häufig durchführen. Mhm. Ne, also das, genau, aber eben weil es mal so gefährlich war, auch einfach weil beispielsweise das Antibiotikum erst später entwickelt wurde, erfunden wurde, entdeckt wurde, ja, entdeckt muss man glaube ich sagen, ja, ist das einfach, sind die Raten früher so sehr gering gewesen.
Ja, und jetzt mache ich einen kleinen Einschub. Ich springe einmal, weil es einfach gerade so gut reinpasst. Nämlich fragen sich jetzt vielleicht einige Leute, wie denn unsere Sektionsrate ist.
Oh ja, interessant.
Genau, und da haben wir die natürlich auch brandaktuell für euch hier mit dabei.
Gestern recherchiert und aus dem System gezogen.
Genau. Und zwar im Zeitraum vom 1. Juli 25 bis zum 1. Juli 26 haben wir bei uns eine Sektionsrate von 27,4%.
Genau.
Die unterteilt sich auch nochmal
in die 13% primäre Sektios und 14% sekundäre Sektios. Und was das genau bedeutet, da kommen wir jetzt einmal zu.
Genau, nämlich die primären Sektios sind Geburten, die noch nicht begonnen haben, also es keine muttermundwirksame Wehentätigkeit gibt und auch kein Blasensprung vorliegt.
Genau, und wenn dann quasi eine Sektio durchgeführt wird, dann spricht man von der primären Sektio.
Genau, das sind auch die Kaiserschnitte, die geplant sind.
Genau.
Also wo man dann einen Termin bekommt und dann an dem Tag ins Krankenhaus kommt und das Baby zur Welt kommt.
Genau, und was ganz interessant ist, wenn manchmal hat man ja so einen Termin geplant und dann springt nachts plötzlich doch die Blase oder die Wehen setzen ein und dann kommen Frauen auch früher und dann muss man eben vielleicht auch einen geplanten Kaiserschnitt ein bisschen vorziehen. Und tatsächlich werden diese geplant primären Kaiserschnitte dann plötzlich vielleicht auch zum sekundären Kaiserschnitt.
Genau, das kann auch mal passieren. Weil dann eben, ja, die Geburt oder die Wehentätigkeit, Blasensprung, das dann besteht. Also das ist sozusagen der Unterschied zwischen primärem Kaiserschnitt und sekundärem Kaiserschnitt. Und der sekundäre unterteilt sich auch nochmal
in die eilige Sektio und in die Notsektio.
Ganz, ganz wichtig ist da, also das nicht alle sekundären Notsektios sind. Das ist uns ganz wichtig zu betonen. Notsektios sind die wenigsten Kaiserschnitte.
Genau.
Genau. Und die unterteilen sich einfach nochmal. Es hat da was mit der, es gibt immer diese EE-Zeit, das heißt Entschluss, Entbindungszeit, also die Zeit von Entscheidung, es wird ein Kaiserschnitt gemacht, bis zum Kind ist da. Ne, das bei einer Notsektio ist das natürlich viel, viel schneller als jetzt bei einem Kaiserschnitt, der sich einfach aus dem Verlauf ergibt, weil die Geburt vielleicht stehen geblieben ist oder wie auch immer. Da muss man dann jetzt nicht, wie bei einem Notfall, wo wir auch gleich nochmal ganz kurz sagen, was das für Gründe eben haben kann, wo man dann eben nicht losrennen muss.
Genau, und nicht jede sekundäre Sektio ist natürlich auch eilig in dem Sinne. Also wenn man jetzt eine geplante primäre Sektio hatte, einen Blasensprung in der Nacht hatte und dann ins Krankenhaus kommt und die Sektio dann vorgezogen wird, ist das eine sekundäre Sektio, aber vielleicht auch keine eilige, weil eben noch kein Grund besteht, sich ein bisschen zu beeilen, in der Eile zu sein. Und genau, aber ja, das ist der ganz wichtige Unterschied, den Caro eben angesprochen hat. Und ich glaube auch, also ich höre schon auch oft von Frauen, die dann eben sagen, sie hatten einen Notkaiserschnitt. Und ich finde das ja, es ist so gesehen eigentlich nicht so relevant, ob es wirklich einer war oder nicht, beziehungsweise na, auch medizinisch ist es vielleicht schon relevant, auch zu gucken, was war da mit dem Kind los oder warum. Also gab es da ein medizinisches Problem, was eben so wahnsinnig viel Eile geboten hat, wie man es bei der Notsektion eben braucht. Aber es geht ja auch ein bisschen um euer Gefühl und da ist es ganz wichtig, das richtig zu kommunizieren, auch im Kreißsaal. Also ich versuche auch meist zu sagen oder das kurz einzuordnen, bei einer Notsektion hat man keine Zeit mehr, eine große Einordnung vorzunehmen. Da gehen wir gleich im Ablauf nochmal drauf ein.
Genau.
Aber wichtig ist natürlich auch einfach euer Gefühl. Und wenn ihr das Gefühl habt, das war jetzt irgendwie dringlich, dann...
Für euch fühlt es sich als Notfall an.
Genau, vielleicht ne, für euch fühlt es sich als Notfall an und da ist es eben wichtig, auch danach immer nochmal drüber zu sprechen, über die Situation zu sprechen. Auch wenn wir beispielsweise sagen würden, okay, für uns war das jetzt eher, war das keine Notfallsituation. Aber da ist Kommunikation einfach sehr wichtig. Also gerade von uns, euch gegenüber.
Ja, und einfach auch die Besprechung sozusagen dann auch im Nachhinein. Aber da gehen wir, glaube ich, auch gleich nochmal ein.
Aha.
Jetzt nennen wir euch einfach mal ein paar Gründe, wieso ein Kaiserschnitt notwendig sein kann. Da gibt es ganz absolute Indikationen, nennt sich das also, wo es einfach so ganz, ganz klar ist. In den anderen Fällen ist es auch klar, aber das sind einfach wirklich so die, wo jetzt, sage ich mal, ne, man auch unter Umständen keine Zeit mehr hat oder sowas, die ich jetzt nennen werde.
Da führt so gar kein Weg dran vorbei.
Genau.
Ja.
Nämlich, das ist, wenn das Baby sozusagen quer im Bauch liegt, dann ist es klar, das kann jetzt irgendwie nicht auf vaginalem Wege geboren werden. Das ist ein absoluter Grund für einen Kaiserschnitt. Das gibt es sehr, sehr selten mal, aber genau.
Es muss halt immer der Po oder der Kopf voran, im Best Case irgendwie der Kopf, aber Popo voran, Becken entlang gehen unter bestimmten Voraussetzungen natürlich auch vaginal, aber quer, also der Rücken oder der Bauch voran, kann man das so, ist das bildlich genug? Ich glaube, ich hoffe.
Ja, einfach quer oder schräg, dass quasi der Kopf auf einer Seite ist.
Ja, genau.
Und dann, wenn die Plazenta vorm Muttermund liegt oder teilweise vorm Muttermund liegt, wenn zum Beispiel,
es die Plazenta sich löst, bevor sie sich lösen soll.
Genau.
Also es gibt so viele,
auch keine Horrorszenarien hier jetzt aufmalen, aber wir wollen euch einfach ein paar Gründe nennen, so.
Genau. Es gibt manchmal bei Zwillingen den Fall, dass es nicht sinnvoll ist, das vaginal zu versuchen, beziehungsweise die vaginale Geburt anzustreben, aber auch unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und das wird auch besprochen, unter welchen Voraussetzungen das funktioniert. Und das sind immer individuelle Entscheidungen, die dort getroffen werden.
Genauso wie bei Beckenendlagen. Ne? Also Babys können ja auch mit dem Po voran geboren werden. Unter bestimmten Voraussetzungen und auch nicht bei uns. Und wir machen auch keine vaginalen Mehrlingsgeburten, keine Zwillingsgeburten. Das ist vielleicht noch, wenn man sich jetzt noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, was wir anbieten, vielleicht wichtig zu wissen, auch wenn wir hier sagen, ja, und es ist ja auch so, eine Becken entlang können auch vaginal kommen.
Aber nicht bei uns.
Nicht bei uns, aber dafür gibt es einfach auch andere Anlaufstellen, wo das dann möglich ist. Und
genau. Ja, dann gibt es natürlich auch Erkrankungen. Wir haben das eben schon kurz angesprochen. Also wenn jemand von euch einfach eine Erkrankung mitbringt und da ist es ganz wichtig, auf das Geburtsplanungsgespräch zu verweisen, was wir eben auch schon kurz angedeutet hatten. Also dass es nochmal in einem individuellen Gespräch mit einem Arzt, mit einer Ärztin eben besprochen werden kann, ob das möglich ist, eine Spontangeburt, also eine vaginale Geburt anzustreben. Und deswegen gehen wir da jetzt auch. Lassen wir das so stehen.
Ja, dann gibt es noch einen Grund, natürlich einen Kaiserschnitt zu machen. Den haben wir auch schon angesprochen. Das ist nämlich der Faktor Geburtsangst. Das kann auch ein Grund sein, sich für einen Kaiserschnitt zu entscheiden. Es muss ganz genau abgewogen werden, natürlich, wie aber auch immer. Also es gehört immer dazu, dass man eine Aufklärung erhält über die Vor- und Nachteile. Das wird und jeder bei jedem Kaiserschnitt sozusagen gemacht, außer natürlich ist es wirklich ein Notfall.
Aha.
Dann ist das natürlich ganz, ganz, ganz knapp gehalten. Dann ist dafür wenig Zeit, aber gerade wenn es jetzt auch Vorerkrankungen einfach gibt oder irgendwie bei vorangegangenen Geburten irgendwelche Komplikationen waren oder so, dann gibt es immer einen Termin bei uns zu einem Geburtsplanungsgespräch und da erfolgt dann sozusagen die Aufklärung hinsichtlich Kaiserschnitt und vaginaler Geburt. Und da kriegt man eben auch einen Termin, wenn man Geburtsangst hat, sage ich mal.
Genau.
Und dann wird das alles ganz genau mit euch abgewogen und ihr habt in Ruhe Zeit da für euch, die sich am besten anfühlende Entscheidung zu treffen.
Genau. Es geht ja darum, eine informierte Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, dieses Gefühl ist echt oder kann sehr stark sein und das darf man auch auf gar keinen Fall so unterschätzen, wie starke oder diese starken Ängste die Frauen auch vor der Geburt empfinden können. Es ist natürlich irgendwie die Alternative, ist eine relativ große Bauchoperation und deswegen muss man da wirklich auch gut Risiken abwägen und genau, aber das tut man am besten in ein Gespräch über alle Risiken. Das soll dann auch nicht kein Shocking oder sowas sein, wenn man dann auch die ganzen Risiken so vorgelegt bekommt, aber es geht einfach darum,
das gehört ja auch dazu.
Genau, gut informiert eine Entscheidung für sich und seinen Körper und sein Kind treffen zu können und genau, deswegen ist das auf jeden Fall auch eine wichtige Indikation, die wir nicht unterschlagen wollten.
Genau. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Die häufigste Indikation für einen Kaiserschnitt oder ist der Faktor Zustand nach Sektio. Damit kommen wir zu den Indikationen, die sozusagen nicht absolut sind. Die heißen relativ.
Ja, genau.
Und genau, es ist einfach ne Zustand nach einem also wenn man schon mal einen Kaiserschnitt hatte, muss das nicht, also kann man sich natürlich wieder für einen Kaiserschnitt entscheiden. Es gibt sicher auch Gründe, das zu tun. Keine Frage, aber es ist eben auch möglich, eine vaginale Geburt anzustreben unter bestimmten Voraussetzungen.
Ja, kommt dann auch so ein bisschen darauf an, warum der Kaiserschnitt beispielsweise beim letzten Mal durchgeführt wurde. Aber auch das in diesem Geburtsplanungsgespräch sind sehr individuelle Entscheidungen. Ich glaube, es ist vielleicht manchmal ein bisschen enttäuschend, dass wir nicht so sagen können, zack, 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 das sind alles die Gründe. Aber es sind eben, jeder Körper ist unterschiedlich, wie wir das auch schon oft betont haben. Und deswegen sind es viel individuelle Entscheidungen und noch stärker bei den relativen Indikationen als bei den absoluten Indikationen. Und weil eine andere relative Indikation ist beispielsweise auch der Geburtsstillstand. Also wenn der Muttermund sich einfach nicht weiter eröffnet, hört dazu gerne nochmal in unsere Geburtsphasenfolge. Wir können ja jetzt inzwischen auch Verweise liefern auf andere Folgen von uns. Sehr cool. Genau. Oder das pathologische oder suspekte CTG. Also wenn die Herztöne von eurem Baby unter der Geburt schlecht sind, das heißt, wenn wir in der Art und Weise, wie die Herztöne sind, eben Auffälligkeiten erkennen und daraus schlussfolgern, dass es dem Baby vielleicht, dass das Baby sehr gestresst ist und da gibt es Sachen, die kann man tolerieren, die kann man aushalten, die kann man erstmal beobachten und schauen, ob sich das verbessert. Manchmal haben wir auch Tipps und Tricks, die wir probieren können und manchmal ist das aber auch so, dass wir sagen, okay, das ist zu heiß, das kann man jetzt einfach nicht länger hinauszögern, jetzt ist der Kaiserschnitt wirklich empfohlen oder jetzt würden wir den anraten, aber das sind wahnsinnig individuelle Entscheidungen und da spielen noch andere Faktoren
auch, ne,
mit rein.
Wo befindet man sich in der Geburt, welches Kind ist es
sehr
und so weiter
wichtig.
Und so fort. Ne?
Genau.
Wie lange geht die Geburt vielleicht noch, wie geht es der Frau, da spielt so viel einfach mit rein.
Auch weil maternale Erschöpfung auch eine relative Indikation ist. Also wenn die gebärende Person einfach wahnsinnig erschöpft ist und manchmal passiert das nach langen Verläufen oder weil es nochmal andere Faktoren gab. Und auch das ist natürlich ein Grund, wenn jemand während der Geburt sagt, ich bin mit meinen Kräften wirklich am Limit, hier ist absolut meine Grenze erreicht, ist das natürlich auch ein Grund, eine Geburt durch einen Kaiserschnitt zu beenden.
Genau, dann besprechen wir uns natürlich nochmal in Ruhe, dann
gibt
es auch eine Aufklärung und so, aber auf jeden Fall ist das dann auch, gibt es diese Option dann in solchen Momenten auch.
Genau.
Und ein Grund, auch einen Kaiserschnitt in Erwägung zu ziehen, ist einfach, wenn das Schätzgewicht der Kinder sehr hoch ist oder da kommt es dann auch dazu, dass ihr bei uns in der ärztlichen Sprechstunde angebunden seid und damit euch sozusagen die Vor- und Nachteile bezüglich des Geburtsmodus, also Vaginal- oder Kaiserschnitt, besprochen werden.
Genau. Ja, sehr gut. Auch da wieder individuelle Entscheidung, deswegen keine Angaben. Genau.
Und jetzt ist es so, ne, ihr habt vielleicht irgendwie ein Risiko oder irgendwie was in eurer Vorgeschichte, was ein Geburtsplanungsgespräch bei uns mit sich zieht. Das muss ja dann auch jetzt gar nicht so sein, dass es dann immer auf den Kaiserschnitt hinausläuft, überhaupt nicht. Es geht nur einfach in diesem Gespräch darum, euch und euren individuellen, eure individuelle Situation nochmal zu erläutern, zu erfassen und wirklich nochmal detaillierter ins Gespräch zu gehen, als es jetzt nur im Anmeldegespräch der Fall ist. Ja, und solltet ihr euch dann entscheiden dafür, für einen Kaiserschnitt oder es euch empfohlen werden, wie auch immer, dann gibt es nochmal einen Termin bei uns. Also es gibt einmal dieses Geburtsplanungsgespräch und einmal dann diesen Vorbereitungstermin für den Kaiserschnitt, wo ihr dann nochmal aufgeklärt werdet, sowohl geburtshilflich als auch von Seiten der Anästhesie. Genau, weil die ja dann die Betäubung unter der OP übernehmen. Das ist ja in allermeisten Fällen eben einfach mit einer spinalen Anästhesie. Das hatte ja auch schon in der Schmerzmittelfolge unsere Anästhesistin Fabienne erzählt, wie das funktioniert. Aber das ist einfach eine Betäubung, die quasi in den Rücken rein gegeben wird und die dann zur Schmerzfreiheit führt.
Genau. Und wir wollen ganz kurz auf Risiken eingehen, weil es vielleicht auch dazu gehört. Die Liste ist nicht vollständig und das ersetzt auf gar keinen Fall auch diese Aufklärung. Und es gibt auch unterschiedliche Risiken, ob man eine primäre und sekundäre Sektio hat. Also nicht alle, aber manchmal unterscheidet sich da noch so ein bisschen was. Mhm. Aber nur, dass man nicht so aus allen Wolken fällt, wenn man dann da von der Ärztin aufgeklärt wird und denkt, oh Gott, das sind ja wahnsinnig viele Punkte. Riesenschocker. Gehört leider mit dazu, dass das einmal gesagt werden muss, einfach aus Absicherungsgründen. Ja. Und grundsätzlich hat natürlich jede OP, die man irgendwo durchführen lässt, ein Risiko. Man muss immer den Nutzen und das Risiko abwägen. Aber es gibt auch beim Kaiserschnitt ganz klassische OP-Risiken wie Wundheilungsstörungen, die das Risiko dieser Anästhesie, der Narkose in welcher Form auch immer, einer Infektion, alles, ne, wir kennen das auch von Wunden so, die können sich auch infizieren. So ist das natürlich auch mit Operationswunden oder da sind natürlich noch andere anatomische Strukturen, die dort liegen, wo quasi die Gebärmutter auch ist und dass man dort etwas verletzt. Sehr, sehr selten, habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt, aber gehört einfach mit dazu und rundet die Sache, die Aufklärung ab.
Genau, und dann ist es auch noch relevant natürlich für Folgeschwangerschaften. Also man sollte jetzt nicht unter einem Jahr direkt nach einem Kaiserschnitt wieder schwanger werden. Die Milchbildung kann beeinflusst werden durch einen Kaiserschnitt. Das ist vor allen Dingen bei
primären,
also geplanten Kaiserschnitten kann das sein, einfach weil da die hormonellen Umstellungsprozesse nochmal einfach anders ablaufen. Aber ja, ihr könnt gerne auch schon, das heißt jetzt nicht, ne, wir sagen das jetzt so, aber es heißt jetzt nicht, dass ihr das haben werdet. Ne? Kann da ja auch total gut dagegen arbeiten und irgendwie ganz viel Haut-zu-Haut-Kontakt mit den Kindern machen, viel anlegen und so weiter und so fort. Ne? Wir wollen jetzt überhaupt nicht sagen, ihr entscheidet euch für einen Kaiserschnitt, ihr habt auf jeden Fall eine Milchbildungsstörung oder so. Das ist, mir wirklich wichtig zu sagen.
Ja, ja. Es sind halt Risiken, die muss man einmal nennen,
aber es ist
auch selten und wir haben auch Tricks.
Und es ist ja dann auch immer, in welchem Verhältnis stehen die Risiken zueinander. Muss man ja auch sagen. Und
ein Kaiserschnitt ist natürlich aber auch planbar. Also eine spontane Geburt, eine vaginale Geburt ist es nicht. Das ist für manche auch ein Aspekt, das würde ich einfach mal so stehen lassen. Ein Kaiserschnitt ist natürlich der Prozess der Geburt ist schmerzfrei. Durch diese Spinalanästhesie, die Caro eben angesprochen hat, hat man keine Schmerzen während der OP. Ist ja ist dann aber natürlich so, dass man danach eben vielleicht auch ein bisschen Schmerzen hat, eben weil man eine große Operation hinter sich hat. Das ist bei einer vaginalen Geburt anders. Da hat man natürlich die Wehen, die auch als sehr schmerzhaft empfunden werden können. Ja. Aber da ist die Zeit danach nicht mehr so schmerzhaft, beziehungsweise ja, anders, weil man Nachwehen hat, aber eben nicht diese große Operationswunde.
Man ist mobiler unter
genau,
Umständen.
Genau, man ist mobiler. Das berichten
ist,
viele.
Ich auch richtig.
Genau.
Ja.
Ja, dann kommen wir zum Kind.
Ja, genau. Ja, da sagen wir jetzt einfach ganz kurz ein paar Sachen dazu. Ne? Ich meine, grundsätzlich, die Kaiserschnittkinder, die werden auch groß, das muss man jetzt einfach auch sagen, einfach nur zur allgemeinen Beruhigung so, ne? Und trotzdem ist es so, dass man einfach weiß, dadurch, dass die Kinder halt eben nicht durch diese vaginale Flora gegangen sind, dass es ein erhöhtes Risiko für zum Beispiel Allergien gibt oder Asthma gibt. Und gerade bei primären Kaiserschnitten, also den geplanten, wenn die Kinder, sage ich mal, von jetzt auf gleich auf die Welt kommen, ohne eine Wehe, sag ich mal, erlebt zu haben, dass sie einfach, ja, manchmal etwas überrascht sind, atmen zu müssen und dann, ein höheres Risiko für eben Anpassungsstörungen haben.
Genau.
Aber auch das ist es jetzt nicht so, dass jedes zweite Kind die hätte oder so. Also das ist alles, muss man alles im Verhältnis sehen. Ja. Die Kinder erleben natürlich aber auch weniger negativen Stress, wenn man das jetzt so sagen kann. Ne? Gerade wenn man jetzt unter Geburt entscheidet aufgrund von Veränderungen der Herzfrequenz, die einem ja negativ auffällt, wo wir denken, die Kinder sind gestresst. Ne? Die Kaiserschnittkinder, die jetzt auch gerade geplante Kaiserschnitt oder so, die haben natürlich diesen negativen Stress, wenn es irgendwann zu viele Wehen, was auch immer unter Geburt passiert, sind, den erleben die natürlich nicht.
Ja. Ja, eine viel gestellte Frage im Netz, glaube ich, habe ich recherchiert, deswegen greifen wir sie kurz mit auf. Aber da sind wir, kann ich gar nicht so genau was zu sagen. Und es ist sicherlich wieder abhängig von allen individuellen Faktoren, wie immer. Aber so ungefähr die Heilung eines Kaiserschnitts, es dauert erstmal so 28 Tage ungefähr, bis sich Narbengewebe bildet. Man muss dem Körper einfach ein bisschen Zeit geben und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit geben, als nach einer vaginalen Geburt zu heilen, weil da werden sieben unterschiedliche anatomische Schichten eben durchtrennt oder gedehnt und verschoben. Und wenn man das so hört, kann man sich vorstellen, dass der Körper einfach ein bisschen Zeit braucht, um wieder zu heilen. Genau. Aber auch das ist ganz unterschiedlich, wie schnell Wunden heilen. Ja, genau.
Ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, machen wir einen Break. Jetzt ist der Tag gekommen. Der Kaiserschnitt steht an, der geplante Kaiserschnitt. Und da wollen wir euch natürlich einmal mitnehmen, was dann alles passiert, um euch vielleicht auch etwas die Aufregung zu nehmen. Und es beginnt sozusagen damit, dass ihr schon 6 Stunden vorher, also am Abend dann vorher zuletzt etwas esst und dann nichts mehr esst. Und dann bis 1 Stunde vor Kaiserschnittbeginn dürft ihr aber noch Wasser trinken.
Genau, das ist jetzt da sind wir jetzt gerade bei dem primären Kaiserschnitt, also bei dem geplanten. Und genau, dann kommt ihr bei uns in der Klinik an zu eurem Termin, da wird euch eine Uhrzeit genannt und ihr dürft euren Mutterpass abgeben, eure Versichertenkarte und dann begleitet euch eine Kollegin zu uns in den Kreissaal und dort muss man sich einmal umziehen und zwar so einen schicken OP-Kittel, so ein schickes Nachthemd an, dann wird nochmal eine halbe Stunde CTG geschrieben, die Vitalzeichen, also Blutdruck vor allem, wird nochmal kontrolliert. Es findet bei Beckenendlagen, also wenn Babys mit dem Popo nach unten liegen, nochmal eine Lagekontrolle statt. Das kann, die Hebamme wird wahrscheinlich einmal Leopoldsche Handgriffe machen, also den Bauch abtasten, aber dann findet auch parallel danach nochmal eine, danach findet dann nochmal eine Lagekontrolle per Ultraschall statt, weil es manchmal auch sein kann, dass sich die Mäuse ganz spontan doch nochmal drehen.
Alles schon erlebt.
Und es gab auch schon Frauen, die dann ihren Sekt zu Termin abgesagt haben.
Ja, das war richtig schön.
Ja, plötzlich lag es mit dem Kopf nach unten, dann ciao. Dann doch vaginal, genau. Ihr bekommt einen Zugang, eine Flexüle, also so ein Venenzugang? Eine Nadel in die Vene. Nein, es bleibt ein Schlauch in der Vene, aber genau, einen venösen Zugang. Eine Antibiose prophylaktisch gegen eben Infektion und das Infektionsrisiko. Und es findet eine kurze Rasur des Intim- bzw. des Schnittbereichs statt.
Wenn notwendig.
Wenn notwendig. Ja, und die Begleitperson zieht sich dann auch einmal OP-Klamotten an.
Genau, wenn sie dann mitkommen möchte in den OP, natürlich nur. Es gibt ja auch immer mal die Situation, dass es der Begleitperson einfach zu viel ist oder so, dann muss sie natürlich auch nicht mitkommen. Aber wenn das der Plan ist, was oft der Plan ist, dann gibt's einmal Klamotten.
Genau.
Und genau, so ein primärer Kaiserschnitt findet in der Regel so um 39 plus 0 Schwangerschaftswoche. Ja. Statt einfach auch, um den Kindern noch so viel Zeit wie möglich im Bauch zu gewähren.
Genau, für die Reifung, also gerade für oder gegen so, wir sagen, respiratorische Anpassungsstörungen, also von der Atmung, dass das dann alles supi funktioniert.
So ist es. Genau, ja. Und jetzt sagen wir einmal ganz kurz dann, wie schieben wir ein, wenn Kaiserschnitt aus dem Verlauf sozusagen, aus dem Geburtsverlauf entsteht ein, einfach weil ja der Ablauf, weiterer Ablauf danach ist immer der gleiche. Deswegen ist da kurz jetzt dieser Einschub, wenn ihr jetzt unter Geburt seid und sich dann ein Grund herausstellt, wieso ein Kaiserschnitt notwendig ist, dann werdet ihr erstmal aufgeklärt. Da haben wir gerade schon was dazu gesagt, was da alles unter anderem mit dazugehört. Und dann werden, wenn es jetzt kein Grund ist, sich sehr zu beeilen oder gar ein Notfall ist, alle Vorbereitungen in Ruhe getroffen. Ihr bekommt auch ein Antibiotikum. Wir gucken, ob ihr rasiert seid. Und wenn ihr schon eine PDA habt, legen wir auch einen Dauerkatheter in die Harnblase.
Ja, das machen wir bei der primären Sektio auch, aber dann erst im OP.
Genau.
Aber beispielsweise genau bei Frauen, die eine PDA haben, kann man das gut nutzen und das einfach in Ruhe im Kreißsaal machen, weil dann im OP doch auch ein paar andere Menschen rumwuseln und dann muss man da nicht noch einen Dauerkatheter legen. Und genau, das ist, und es ist schön, das nach einer spinalen oder nach einer PDA zu machen, weil das, dann merkt ihr das nicht so sehr,
genau,
dass dieser Dauerkatheter gelegt wird. Ich muss aber sagen, also aus eigener Erfahrung, dolle krass unangenehm fand ich es nicht.
Ja.
War das zu persönlich? Nein, ich glaube, es geht.
Nee, ach, es geht.
Ja.
Passt alles.
Genau, dann kann man auch die PDA, wenn ihr eine PDA liegen habt, die hochspritzen, sagen wir dazu. Also da nochmal ein anderes Medikament durch diesen Katheter im Rücken geben, dass dann quasi eine Spinale entsteht. Also ihr komplett schmerzfrei ab der Brust, unter der Brust werdet, genau, damit der Kaiserschnitt dann durchgeführt werden kann. Und das wird alles noch so im Kreißsaal gemacht und dann wird in den OP umgezogen. Bei der Notsektio, nur ganz kurz, ist das ein bisschen anders. Da sehen wir wirklich das ist eine Notfallsituation
für Mutter und Kind.
So sieht's aus und deswegen findet eine kurze Information statt an euch. Also wir sehen hier gerade eine große Gefahr. Es ist angemessen, jetzt einen Notkaiserschnitt durchzuführen. Wir passen sehr gut auf euch auf. Wir sind alle sehr routiniert darin. Das wird auch immer wieder geübt, solche Notfallsituationen, damit alle Hand in Hand zügig und schnell arbeiten können. Und genau, dann findet eine ganz schnelle Fahrt in den OP statt und das ist dann auch eine Vollnarkosenindikation.
Ja.
Da haben wir keine Zeit mehr zu warten, bis die Rückenmarksnarkose wirkt. Das dauert nämlich in der Regel ein paar Minuten, sondern da soll es sehr, sehr schnell gehen und deswegen dann auch in Vollnarkose. Aber eure Begleitperson kuschelt dann das Baby auch nach der Geburt ganz intensiv im Kreißsaal, weil ihr danach im Aufwachraum für eine Stunde wach werden müsst aus der Vollnarkose. Und es findet immer, wichtig, eine ganz ausführliche Nachbesprechung statt, wo nochmal erklärt wird, was, warum, wie und natürlich auch alle eure Fragen haben dort Platz, wenn ihr die so schnell nach der Geburt schon stellen möchtet. Und sonst ist dann auch immer die Möglichkeit, das nochmal, ja, nach ein paar Wochen und Monaten nochmal nachzubesprechen.
Genau, und diese Notfälle sind wirklich sehr, sehr, sehr
selten. Extrem selten.
Also ich sag immer, ich hatte in meinem Hebammenleben, wo ich die Geburt als erste Hebamme betreut habe, erst einen Notkaiserschnitt.
Und du hast viele Geburten
fast
betreut.
Fast 5 Jahren. Noch nicht ganz, aber fast.
Ja.
Also es ist wirklich, finde ich, sehr selten, dass es wirklich ein Notkaiserschnitt ist, wo man jetzt wirklich dann rennt.
Genau, es wird auch häufig so ein bisschen dann abgewogen, vielleicht auch, machen wir lieber jetzt einen Kaiserschnitt noch in Ruhe, genau, oder riskieren wir, dass wir in eine Notfallsituation rutschen, ja, und dann so eine Hektik entsteht, ja, und das ist ja auch genau im Sinne von allen Beteiligten.
Ja, so, und dann kommt der Punkt, dann gehen wir oder fahren, je nachdem, in den OP. Und der ist bei uns direkt mit auf der Etage. Das sind also ganz, ganz kurze Wege. Und da wuseln schon ein paar Leute herum meistens.
Genau.
Und das Licht ist ganz hell und das ist alles ein bisschen anders als im kuscheligen Kreißsaal.
Ja, ja, aber genau, du hast gerade schon gesagt, da wuseln ganz viele Leute. Was heißt ganz viele? Aber einige. Und
es kommt vielleicht einem so vor, wenn man es, genau, auch nicht kennt, dass es ganz, ja, viele sind.
Ja.
Aber jeder hat seine Funktion.
Genau. Und deswegen wollen wir doch jetzt mal zwei Stimmen hören.
Hi, ich bin Vivian, 26 Jahre alt und arbeite mittlerweile seit 4 Jahren als operationstechnische Assistentin oder auch kurz gesagt OTA. Wenn entschieden wird, dass ein Kaiserschnitt notwendig ist, werden wir informiert und gehen gemeinsam in den Kreißsaal-OP. Gemeinsam, weil bei jeder Operation 2 OTAs dabei sind. Wir teilen unsere Aufgaben in 2 Bereiche auf. Es gibt einmal den Springer und einmal den Instrumenteur. Der Springer arbeitet außerhalb des stabilen Bereichs und übernimmt unter anderem die Dokumentation, unterstützt bei der Lagerung der Patientin, reicht sterile Materialien an und sorgt dafür, dass alle benötigten Geräte und Materialien genau dann bereitstehen, wenn sie eben gebraucht werden. Somit trägt der Springer auch dazu bei, dass der Eingriff ruhig und reibungslos ablaufen kann. Der Instrumenteur hingegen arbeitet steril und direkt am Operationstisch. Dafür tragen wir einen sterilen Kittel, sterile Handschuhe und achten während der gesamten Operation darauf, dass die Sterilität jederzeit gewährleistet ist. Außerdem bereiten wir das OP-Besteck vor, reichen sie den Operateuren an und behalten natürlich auch den Ablauf im Blick. Man kann eigentlich sagen, wir sind die rechte Hand des Operateurs und sorgen gemeinsam mit dem gesamten Team dafür, dass alles sicher und gut organisiert abläuft. Eigentlich kann man aber auch sagen, dass wir OTAs die Sterilitätspolizei im OP sind. Mir ist besonders wichtig, dass sich jede Frau während einer Sektion gut aufgehoben fühlt. Auch wenn im OP viele Menschen anwesend sind, hat jede Person eine ganz bestimmte Aufgabe und trägt natürlich auch dazu bei, dass Mutter und Kind sicher versorgt werden. Mit Ruhe, Aufmerksamkeit und guter Teamarbeit möchte ich natürlich auch dazu beitragen, dass sie sich in diesem besonderen Moment sicher und auch von uns begleitet fühlen. Das Schönste an einer Sektion ist für mich auch der Moment, in dem die Eltern ihr Baby zum ersten Mal sehen. Und trotz der ganzen Routine ist dieser Augenblick jedes Mal etwas ganz Besonderes. Und die Freude, die Erleichterung und die ganz vielen Emotionen mitzuerleben, das macht diesen Beruf auch für mich irgendwie unglaublich wertvoll.
Hi, ich bin Lotti von der Anästhesiepflege. Ich bin 27 Jahre alt, gelernte ATA, das heißt anästhesietechnische Assistentin. Zudem auch noch Praxisanleiterin seit 4 Jahren. Also ich bilde Schüler und Schülerinnen aus im Bereich Anästhesie und arbeite seit 6 Jahren schon im Martin-Luther-Klinikum und bin nach wie vor glücklich. Hauptsächlich arbeiten wir im OP-Bereich. Aber einer unserer größten Außenstellen ist zum Beispiel der Kreißsaal, wo wir auch sehr oft gebraucht werden. Und das ist auch einer meiner Lieblingsbereiche. Wir können den Frauen im Kreißsaal bei einem unfassbar schönen Ereignis einfach helfen. Das finde ich immer sehr bewegend. Meine Hauptaufgaben der Anästhesie sind das Anlegen der Vitalparameter, Blutdruck, EKG, Sauerstoffsättigung, das alles auch zu dokumentieren und immer engmaschig zu kontrollieren. Dann die allgemeine Assistenz von meinem Anästhesisten oder Anästhesistin. Das heißt, wir arbeiten eng im Team zusammen. Ich bereite zum Beispiel die sterilen Tische vor für eine Peridual- oder Spinalanästhesie. Ich sorge dafür, dass die Frau in eine richtige Position kommt, sodass mein Arzt oder Ärztin gut rankommt. Zudem bereite ich im Hintergrund auch noch sämtliche Medikamente vor, die wir benötigen für eine Schmerzanalgesie, für eine, wenn nötig, Vollnarkose, PDA, oder auch Spinalanästhesie, wo wir für die Frauen auch eine große Stütze sind und ihnen auch psychisch gut beistehen können. Rund um das Thema Schmerzlinderung, Kreislauf, Überwachung und Stabilisierung sind wir eigentlich permanent bei der Frau und für sie da und natürlich auch unterstützend und machen auch gern mal zur Aufmunterung einen kleinen Witz zwischendurch oder versuchen sie abzulenken, in eine andere Situation kurzzeitig zu kommen, wenn die Frauen sehr gestresst sind oder wir sind für sie da. Ja, mir macht das total viel Spaß und ich liebe es zu kommunizieren. Ich finde, Kommunikation ist sehr, sehr wichtig in unserem Beruf, gerade auch in meinem Beruf, mit der Zusammenarbeit mit dem Anästhesisten oder Anästhesistin. Also ja, das kurzum zu unserer Arbeit.
Ja, und dann helfen wir euch natürlich, euch auf den OP-Tisch zu setzen, zu legen. Dann wird die Spinalanästhesie durchgeführt und danach legen wir von Hebammenseite den Dauerkatheter.
Wenn genau. Der nicht schon liegt, weil es eine sekundäre Sektion ist.
Genau. Also spätestens dann machen wir das. Und genau.
Das ist vielleicht auch so ein Moment, wo man sich so ein bisschen komisch fühlt, ja. Weil man liegt in diesem Raum in der Mitte auf dem OP-Tisch und es wuseln, wie gesagt, ganz viele Leute um einen herum und alle sprechen einen irgendwie an und machen hier noch ein Kabel und noch ein Klebchen und so. Und das ist erstmal beängstigend, aber das sind natürlich alles sehr, sehr routinierte, erfahrene Fachkräfte, die dort eben ja für eure Sicherheit sorgen. Und genau, aber das ist, ich finde, das darf man sagen, dass das erstmal ein komisches Gefühl ist, dass man da so in der Mitte liegt, auch in den Beinhaltern dann und ihr seid natürlich auch abgedeckt und nicht entblößt, aber ja, es ist eine andere Situation als im Kreißsaal.
Ja, und die Hebamme ist aber auch die ganze Zeit mit dabei.
Ja, yep. Genau. Und wer auch die ganze Zeit mit dabei ist und wen ihr auch die ganze Zeit sehen werdet, ist nämlich die Anästhesistin oder der Anästhesist zusammen mit der Kollegin von der Anästhesiepflege. Und was genau die Aufgaben der Anästhesistin sind oder des Anästhesisten, wollen wir uns jetzt anhören.
Hallo, mein Name ist Larissa Juchem und ich arbeite als Weiterbildungsassistentin für Anästhesie und Intensivmedizin im Martin-Luther-Krankenhaus. Ich freue mich sehr, in diesem Rahmen euch einen kleinen Einblick in unsere Aufgaben rund um einen Kaiserschnitt geben zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung und natürlich auch Dank an alle, die heute zuhören. Ich möchte euch einfach ein bisschen darüber erzählen, welche Rolle wir als Anästhesie-Team übernehmen und wie wir euch während einer Kaiserschnittentbindung begleiten. Das beginnt übrigens nicht erst am Tag der Geburt. Schon vorher führen wir mit euch ein Vorbereitungsgespräch. Dabei nehmen wir uns Zeit für alle Fragen, die euch beschäftigen. Außerdem schauen wir gemeinsam, ob alle gesundheitlichen Voraussetzungen für eine Regionalanästhesie, also eine Spinalanästhesie, gegeben sind. Wir erklären euch den Ablauf des Kaiserschnitts Schritt für Schritt und möchten euch vor allem eins mitgeben, das Gefühl, gut vorbereitet und sicher in diesen besonderen Tag zu gehen. Bei den meisten geplanten Kaiserschnitten führen wir eine Spinalanästhesie durch. Wie genau diese funktioniert, hat meine Kollegin in einer anderen Folge dieses Podcasts schon ganz wunderbar erklärt. Hört dort doch gern nochmal rein. Für heute ist eigentlich nur wichtig zu wissen, dass durch die Spinalanästhesie bleibt ihr während der Geburt wach und könnt den ersten Moment mit eurem Baby ganz bewusst erleben. Ihr nehmt Berührungen oder auch ein leichtes Druck- oder Vibrationsgefühl wahr. Die Schmerzweiterleitung wird aber durch die Spinalanästhesie blockiert, sodass ihr keine Schmerzen habt. Sollte sich aber irgendetwas nicht richtig anfühlen, dann sagt uns bitte sofort Bescheid. Ihr müsst hier nichts aushalten oder einfach über euch ergehen lassen. Dann suchen wir gemeinsam nach einer Lösung. Während wir die Spinalanästhesie anlegen, erklären wir euch jeden Schritt einzeln. Uns ist wichtig, dass ihr jederzeit wisst, was gerade passiert. Gleichzeitig überwachen wir euren Kreislauf ganz genau. Dafür schließen wir euch an unser Monitorsystem an und kontrollieren kontinuierlich den Herzschlag, den Blutdruck und die Sauerstoffsättigung. Sobald die Betäubung wirkt, helfen wir euch dabei, die richtige Position einzunehmen. Das klingt vielleicht selbstverständlich, ist aber mit wirksamer Betäubung gar nicht mehr immer so einfach. Während der gesamten Operation bleiben wir an eurer Seite. Wir überwachen eure Atmung, euren Kreislauf und natürlich auch euer Wohlbefinden. Wenn euch übel wird, ihr friert, zittert oder euch aus irgendeinem anderen Grund unwohl fühlt, sind wir sofort für euch da und können direkt helfen. Ihr seid also zu keiner Zeit alleine. Selbstverständlich darf natürlich zu Beginn des Kaiserschnittes auch eure Begleitperson mit in den Operationssaal kommen. Und damit sind unsere Aufgaben aus anästhesiologischer Sicht im Großen und Ganzen auch schon beschrieben. Unser Team ist rund um die Uhr im Krankenhaus und jederzeit einsatzbereit. Ganz egal, ob der Kaiserschnitt geplant oder er plötzlich notwendig wird. Denn eines kann ich aus meiner bisherigen Erfahrung in der Geburtshilfe sagen, die Kinder entscheiden meistens selbst, wann sie auf die Welt kommen möchten. Für uns ist der Kaiserschnitt medizinisch gesehen zwar eine Routineoperation. Uns ist aber vollkommen bewusst, dass es für euch viel mehr als das ist. Es ist ein ganz besonderer Moment. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt und jede Frau bringt ihre eigenen Wünsche, Hoffnungen und vielleicht auch Sorgen mit in den Operationssaal. Deshalb ist es unser gemeinsames Ziel als Team, dass ihr euch bei uns sicher, gut begleitet und ernst genommen fühlt. Scheut euch also bitte nie, uns anzusprechen. Es gibt keine falschen Fragen und keine Sorge ist hier zu klein. Unser Ziel ist, dass ihr euch gut aufgehoben fühlt und diesen besonderen Moment so entspannt und sicher wie möglich erleben könnt. Ja, jetzt bleibt mir nur noch, mich ganz herzlich fürs Zuhören zu bedanken. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja schon ganz bald im Kreissaal.
Ja, und es braucht natürlich auch noch Personen, die dann letzten Endes die OP durchführen. Und da haben wir für euch zwei unserer Ärztinnen, nämlich einmal unsere Oberärztin Franziska Fritsch und eine unserer Assistenzärztin Julia Raff. Und die erzählen euch jetzt mal, was ihre Aufgaben sind im ganzen Prozedere.
Hallo. Ich bin Franziska Fritsch und arbeite als Oberärztin im Martin-Luther-Krankenhaus. Ich leite gemeinsam mit meiner Kollegin Martina Tix unsere Geburtshilfe. Was ist meine Rolle beim Kaiserschnitt? Wir stehen immer zu zweit am OP-Tisch. Das Team besteht dann aus einem Assistenz und einem Facharzt bzw. Ärztin. Das ist wichtig, damit die fachlich-operative Expertise gewährleistet ist. Und ich habe also ein Auge darauf, dass während der OP alle Schritte korrekt eingehalten werden. Es sieht dann so aus, dass wir gemeinsam mit der werdenden Mama in den OP-Raum gehen. Dort ist dann erstmal die Anästhesie am Zug, um die Spinalanästhesie zu legen. Und im Anschluss ist es dann die Aufgabe von uns OperateurInnen, auf die korrekte Lage unserer Patientin zu achten und das OP-Gebiet, also hier logischerweise den Bauch, zu desinfizieren und steril abzudecken. Bevor wir dann mit dem Kaiserschnitt beginnen, gibt es noch einen Moment, in dem wir alle innehalten und gemeinsam einchecken. Das ist unser sogenanntes Team-Timeout. Hier gleichen wir gemeinsam mit der Anästhesie noch einmal alle Informationen und unser Vorhaben ab und besprechen mögliche Besonderheiten, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Das ist ein sehr wichtiges Tool, um mögliche Fehlerquellen zu vermeiden und eigentlich auch Standard vor allen operativen Eingriffen. Der Großteil meiner Aufgabe am OP-Tisch besteht oft in der Weiterbildung meiner KollegInnen, damit diese ihre operativen Fähigkeiten ausbauen und spätestens mit dem Facharzttitel sicher und eigenständig arbeiten können. Das ist natürlich ein langer Weg und wir fangen klein an. Das heißt, erstmal zuschauen, dann die Schritte und Instrumente, die benutzt werden, benennen können und nach dann einzelne Parts übernehmen, bis man schließlich die ganze Operation drauf hat. Auch dann schaue ich weiterhin ganz genau auf die Finger. Man lernt ja eigentlich nie aus und es gibt eigentlich immer noch einige Tipps und Tricks, die man ganz gut vermitteln kann. Während der OP finde ich es außerdem sehr wichtig, dass wir mit unserer Patientin in Kontakt bleiben. Man ist ja außer im Rahmen jetzt eines Notfall-Kaiserschnittes wach und bekommt natürlich alles um sich herum mit. Durch die Abdeckung kann man aber nicht sehen, was gerade vor sich geht. Darum sagen wir auch immer vorher, wenn es mal etwas rumruckelt oder wenn wir auf den Bauch drücken, um die Geburtswehe zu simulieren. Und ich denke, das hilft, um sich nicht ausgeschlossen zu fühlen. Viele Frauen nehmen aber auch die Möglichkeit wahr, den Moment der Geburt zu sehen, indem sie sich wünschen, dass wir die Abdeckung absenken. Und das ist eigentlich immer wieder ein sehr, sehr schöner und emotionaler Moment für uns alle. Letztendlich versuchen wir den Kaiserschnitt, auch wenn es ein großer Eingriff ist und eine Operation natürlich immer erstmal Ausnahmezustand bedeutet, für die werdenden Eltern so angenehm wie möglich zu gestalten. Es ist aber wichtig, dabei niemals die Professionalität aus dem Auge zu verlieren. Und ich denke, das ist der Balanceakt, den man eigentlich jedes Mal bewältigen muss.
Ja, hi. Mein Name ist Julia Raff, ich bin eine der Assistenzärztinnen an der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Martin-Luther-Krankenhaus. Und genau, wir sind sozusagen ein Teil des geburtshilflichen Teams, gemeinsam mit natürlich den Hebammen und auch den fachärztlichen Kolleginnen und Kollegen und auch den Oberärztinnen bei uns an der Klinik. Und so ist es dann auch im Kaiserschnitt. Also wir arbeiten da als Team. Es steht immer eine Assistenzärztin oder ein Assistenzarzt und eine Fachärztin und ein Facharzt oder auch Oberärztin mit am Tisch. Dann operieren wir gemeinsam. Und bei der Station ist es dann so, wenn die Familie im Zimmer ist sozusagen, das sind ja meistens so 2 Nächte, die Frauen bei uns bleiben, da gibt es täglich eine ärztliche Visite. Dann schauen wir, wie es den Frauen geht, sprechen uns natürlich auch mit den Kinderärztinnen rück, wie es den Kindern geht und wann die Entlassung geplant werden kann. Ist es uns natürlich ganz wichtig, immer auf die Schmerzen der Frauen zu achten, dass die schmerzzufrieden sind, dass sie sich früh mobilisieren können und aus dem Bett kommen, um genau möglichst schnell auch das Gefühl zu haben, sich gut um die Kinder und um ihre Familie kümmern zu können. Und dann gibt es, bevor die Frauen nach Hause gehen, noch eine kurze Abschlussuntersuchung. Das ist unspektakulär. Da schauen wir einmal mit dem Ultraschall einfach auf die Gebärmutter und dann noch einmal auf die Nieren. Gucken einmal oder besprechen mit der Frau alles, worauf es noch so ein bisschen zu achten gilt in der kommenden Zeit und wann sie sich auch gegebenenfalls wieder vorstellen müssten bei uns in der Klinik. Und gehen so ein paar Eventualitäten durch, um noch so ein paar Tipps auf den Weg zu geben, worauf es in den ersten Wochen im Wochenbett ankommt, genau, worauf es zu achten gilt. Und ja, das sind eigentlich so unsere Aufgaben als Assistenzärztinnen.
Genau, und dann geht es tatsächlich auch schon relativ schnell auch, bis das Kind eben geboren ist. Also der Einstieg ist schneller, als dann am Ende wieder zuzumachen. Eine kleine Ausnahme bei, wir sagen Resektios dazu, also wenn jemand schon mal eine Sektio, einen Kaiserschnitt hatte, dann kann es manchmal zu so kleinen Verwachsungen kommen und das dauert ein bisschen länger, bis die gelöst werden. Aber in der Regel geht das relativ schnell. Was würdest du schätzen? 10 Minuten?
Für einen Schnitt zum Kind?
Ja.
5. Bei sozusagen, ne, wenn jetzt keine Voroperationen oder so bestehen. Also ich finde, es geht immer ultra schnell.
Ich habe immer ein bisschen Stress, mich auch steril zu machen.
Ja, ich bin da so, okay, ja, voll.
Genau, aber
ich finde, es geht immer super schnell.
Ja.
Aber ja, ganz genau kann ich es fast auch gar nicht sagen bei den Primären, weil ich keine Frühdienste mache, weil das nicht so meine Lieblingstageszeit ist und ich ganz froh bin, dass das geht, dass ich das nicht so oft machen muss. Deswegen, ja, aber aus der Zeit würde ich sagen, es ging mega schnell.
Genau, also ob 5 oder 10, es geht sehr, sehr schnell, bis dann eben das Kind geboren wurde. Und in der Zeit, wo schon angefangen wird zu operieren, machen wir Hebammen uns quasi auch einmal steril. Also wir ziehen uns auch steril an und haben dann ein steriles Tuch auf dem Arm, um dann eben möglichst nah auch an den Operationstisch rantreten zu können, ohne etwas unsteril zu machen. Und dann nehmen wir euer Kind von dem Operateur, von der Operateurin eben ab und in Empfang, nachdem die Nabelschnur auch eine Minute auspulsieren durfte. Und genau, es wird so ein bisschen geruckelt bei der OP. Das ist quasi, es wird auch von oben nochmal auf den Bauch gedrückt. Das ist wie, ja, da wird quasi eine Wehe imitiert, sage ich immer. Aber da erschrecken sich viele eben vor, dass da nochmal so geruckelt und gezuppelt wird. Ihr merkt keine Schmerzen. Ja, es ist absolut schmerzfrei, aber dieses Ruckeln merkt man eben.
Wichtig zu wissen einfach.
Wichtig zu wissen.
Weil ich würde mich mega erschrecken, wenn ich es nicht weiß.
Also, ja. Aber genau, es ruckelt eben, dann ist euer Kind auf der Welt und schreit.
Freuen sich.
Alle freuen sich, alles ist supi. Und wir kommen dann einmal um das Tuch herum. Und genau, ihr dürft natürlich als allererstes den Blick auf euer Kind werfen. Also die Operateurinnen und wir natürlich auch, aber genau, ihr dann als Allernächstes und ja, als Nächstes und genau, wenn dann alles gut ist, beziehungsweise wenn es, ja, wenn alles schick ist, dann gehen wir einmal zu den Kinderärztinnen, die eben im Vorraum sind. Das ist durch eine Schiebetür getrennt. Ihr werdet euer Kind, wenn es ein lautes Stimmchen hat, auch die ganze Zeit hören und in der Regel darf die Begleitperson auch gleich mit. Aber was da passiert, erzählt uns vielleicht am allerbesten die Kinderärztin selbst.
Hallo, ich heiße Lisa und ich bin eine der Kinderärztinnen im Martin-Luther-Krankenhaus. Bei Kaiserschnitten sind wir immer mit dabei. Wir warten an der Erstversorgungseinheit und nach der Geburt des Kindes bringt die Hebamme uns das Baby einmal vorbei. Der Papa kann in der Regel gleich mitkommen und wir gucken einfach die erste Zeit, ob die Kinder sich gut an die neue Situation anpassen. In den allermeisten Fällen ist mehr als ein bisschen abtrocknen und nochmal kürzer abnabeln und eine frische Windel anziehen gar nicht erforderlich. Und die Kinder können dann warm verpackt in Handtücher wieder zurück zu Mama gehen. Sollte doch irgendwas auffällig sein und die Kinder kurzzeitig Unterstützung brauchen, dann sind wir aber gleich da und können eben einschreiten und helfen.
Ja, und dann, wenn alles schick ist und es eurem Baby gut geht, dann ist dieser Aufenthalt bei der Kinderärztin auch sehr schnell abgehakt und euer Baby kommt wieder zurück zu euch in den OP und dann legen wir die Kinder auch sehr gerne, wenn das natürlich auch im Einverständnis mit der Mutter ist, direkt in den Haut-zu-Haut-Kontakt, dass es direkt schön kuscheln kann. Und wir decken es aber auch gut zu, denn im OP ist es auch relativ kalt.
Es ist auch wichtig,
dass es da kalt ist, einfach aufgrund von ja, hygienischen Vorgaben und so weiter und so fort. Aber genau, wir decken euer Baby gut zu, ziehen vielleicht auch noch eine Mütze auf, je nachdem. Und dann dürft ihr euer Baby weiter ganz arg willkommen heißen.
Ja, genau. Und in der Zwischenzeit, und das bekommt ihr dann gar nicht mehr so mit, aber in der Zwischenzeit wird natürlich wieder zugenäht und alle Schichten, von denen wir vorhin sprachen, wieder an Ort und Stelle gebracht. Und das dauert tatsächlich einfach deutlich länger als der Weg zum Kind hin. Genau. Und wenn dann alles soweit ist, dass ihr von dem OP-Tisch quasi wieder in ein weiches Bett umgelagert werdet, rüber rutscht, mit Hilfe natürlich, aber dann geht eure Begleitperson mit dem Kind schon mal in den Kreißsaal vor und im besten Fall, wenn sie eher das möchte, dann wird da auch ordentlich gekuschelt und gebondet und dann genau, kommt ihr zurück in den Kreißsaal. Wir verkabeln euch da nochmal, sage ich immer, also einmal mit Blutdruckmessung und mit einer Sauerstoffsättigung. Das ist so ein Fingerclip, den ihr bekommt und meist läuft noch eine Infusion, einfach ein bisschen Flüssigkeit für die Stabilisierung des Kreislaufs. Und genau, dann dürft ihr ausführlichst weiter kuscheln, euch kennenlernen, das erste Mal stillen,
was essen.
Und was trinken und genau, wir kommen immer wieder reingeschneit, um auf eure Gebärmutter zu fassen, also auf euren Bauch zu fassen, gucken, dass die Gebärmutter sich gut kontrahiert, eine feste Kontraktion macht, damit die Blutung aus der ehemaligen Plazenta-Haftstelle nicht zu stark ist. Ein bisschen ist normal, aber das wird eben kontrolliert. Und dann wird auch gemeinsam die U1 gemacht, gewogen und gemessen und wenn alles gut ist, geht es auf die Wochenstation.
Da freuen wir uns jetzt, dass Kinderkrankenschwester Lisa ein bisschen berichtet, was dann da so passiert.
Hallo, ich bin Lisa, ich bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und arbeite auf der 2RB, also auf der Wochenbettstation. Und ich erzähle euch ein bisschen was zur Pflege nach einer Sektion, also nach einem Kaiserschnitt. Circa 2 bis 3 Stunden nach dem Kaiserschnitt werdet ihr von uns abgeholt und aufs Zimmer gebracht. Dann erfolgt eine kurze Vitalzeichenkontrolle sowie eine Blutungskontrolle. Also wir gucken uns einmal euer Pflaster nach dem Kaiserschnitt an und wir gucken nach eurem Wochenfluss. Wenn ihr das wünscht, könnt ihr weiter mit eurem Kind Haut auf Haut bonden. Falls das aber nicht gewünscht ist, aufgrund von Müdigkeit oder Erschöpfung zum Beispiel, dann ziehen wir euer Kind an und legen es ins eigene Bett neben euch. Ungefähr 6 bis 8 Stunden nach dem Kaiserschnitt nehmen wir euch einmal Blut ab, hauptsächlich zur Kontrolle eures Eisenwerts, weil der durch den Blutverlust nochmal fallen kann. Und ihr bekommt eure erste Phragminspritze zur Thromboseprophylaxe, die ihr dann weiter einmal täglich bis zur Entlassung bekommt. Falls ihr dann eure Beine nach der PDA oder Spinalanästhesie wieder gut spüren könnt, würden wir das erste Mal versuchen, mit euch aufzustehen. Wenn ihr nicht allzu starke Schmerzen habt und euer Kreislauf gut ist und ihr euch gut bewegen könnt, dann würden wir den Blasenkatheter auch direkt wieder entfernen. Wenn ihr Hilfe bei der weiteren Mobilisation braucht, dann unterstützen wir euch auch dabei. Am nächsten Tag darauf könnt ihr dann zum Duschen gehen und wir würden das Pflaster vom Kaiserschnitt entfernen. Als Schmerzmittel sind bei uns fest angesetzt Paracetamol und Ibuprofen alle 6 Stunden. Falls das nicht ausreichen sollte, gibt es Oxycodon als Bedarfsmedikation. Da viele Frauen nach dem Kaiserschnitt noch nicht ganz so fit sind, leiten wir gerne die PartnerInnen zum Wechseln der Windel an. Wenn ihr nachts alleine sein solltet, übernehmen wir das aber auch für euch.
Und ja, dann ist auch die Zeit auf Station irgendwann vorbei. Es geht so nach 3 bis 5 Tagen, meistens schon echt nach 3 Tagen, wenn alles gut ist, geht es dann nach Hause. Und da könnt ihr dann als Familie weiterhin ankommen.
Genau, und manchmal fällt einem dann im Verlauf, so in den nächsten Wochen, auf, dass man nochmal über irgendetwas reden möchte. Vielleicht auch gerade bei sekundären Kaiserschnitten. Natürlich auch nach Spontangeburten. Man hat immer diese Möglichkeit, ein Nachgespräch zu führen, beziehungsweise darum einen Termin zu bitten. Und genau, das ist ganz wichtig. Diese Möglichkeit gibt es. Da dürft ihr euch gerne einen Termin machen. Das Faltblatt mit der Nummer und der E-Mail-Adresse findet ihr auch in eurem U-Heft, in dem gelben Heft. Und genau, ich würde sagen, damit schließen wir die Sektio-Folge.
Genau.
Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Das finde ich ganz toll.
Ja, da geht es ums Thema Geburtsmythen. Und ja, wir verabschieden uns wie immer mit dem Hinweis auch auf unseren Social Media Kanal. Auf unseren Social Media Kanal. Jetzt kann ich wieder nicht reden am Ende.
Meine Folge.
Genau. Und da heißen wir Geburtshilfe Berlin auf Instagram. Da findet ihr auch, wann nächste Infoabend ist, wie ihr euch da anmelden könnt. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch über Lob und Kritik, über unsere E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet.
Genau, also wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis bald!
Das war der Kreißsaal-Podcast aus dem Martin-Luther-Krankenhaus Berlin.